Willkommen bei unserem Podcast Ohren für Senioren.
Wir sind Almut
und Tinke.
In jeder Folge hören wir einem Menschen zu, der auf ein eigenes, langes Leben zurückblickt. Wir möchten zeigen, dass Heimbewohner durchaus noch viel zu sagen haben und dass es sich lohnt, ihnen zuzuhören.
Denn jede Stimme zählt und jedes Leben hat etwas zu erzählen.
Doch, das jetzt funktioniert alles. Na, das ist doch mal schön.
Ja. Dann können wir uns da zurücklehnen und unterhalten oder erzählen oder was weiß ich.
Genau, ja, das ist ja hier noch fast ein Wunder, dass das nochmal zustande kommt mit unserem Gespräch, weil wir das ja jetzt schon so oft probiert haben und immer gab es irgendwelche Hürden.
Ja, richtig, aber man sagt ja auch, was lange dauert, wird gut.
Ja, deswegen.
Also jetzt muss es ja wirklich gut werden und vernünftig, ne, die Stimme da sein.
Genau, und das sieht auch gut aus hier auf den Tonwellen, da sieht man das schon. Ja. Ja, genau, ich mag es ja so gerne, mich mit Ihnen zu unterhalten, weil Sie so schön bildhaft erzählen können. Wenn Sie sprechen, dann stelle ich mir in meinem Kopf immer dazu die Bilder vor und kann mir ganz gut vorstellen, in meiner Fantasie, wie das wohl ausgesehen haben könnte. Und deswegen freue ich mich auch ganz besonders, dass Sie bei unserem Podcast mitmachen. Aber vielleicht erstmal zu Anfang, möchten Sie sich erstmal vorstellen und was zu sich sagen oder wann Sie geboren sind?
Ja, also mein Name ist Renate Fiedler. Ich bin keine Junge mehr, sondern eine Alte. Ich bin am 9.11.1940 geboren. Das ist ja schon eine Zeit her. Und ansonsten, ja, was gibt's über mich zu erzählen? Ich habe mein Leben so gelebt, dass ich zufrieden war immer und glücklich und ja.
Sie sind 1940 geboren.
Ja.
Wie sah denn die Welt damals aus, als Sie noch ein Kind waren?
Es war ja Krieg. Ich bin in den Krieg reingeboren. Und da sah die Welt natürlich trübe aus und düster, ne? Das ist klar. Man hat, dadurch, dass meine Eltern, ich muss so sagen, wir hatten zwei Gärten und dadurch hatten wir immer zu essen. Was wir selber aus dem Garten nicht gegessen haben, hat meine Mutter vertauscht, weitergegeben, was weiß ich, wie das so war. Man hat hin und her das mit geschudert, damit man, der eine hat dann sich gefreut über ein paar Kartoffeln und der andere hat gesagt, hier hast du eine Mark dafür, da hat sich übers Geld gefreut oder so. So wurde eben das Leben so.
Ja. Ach, und Sie hatten gleich zwei Gärten?
Ja, wir hatten am Haus so einen Hausgarten, der nicht klein war, der war ganz schön. Und dann hatten wir noch einen in der Anlage, so einen Schrebergarten.
Mhm.
Und dadurch, waren wir gut versorgt. Ne?
Ja, da konnten Sie sich so ein bisschen ernähren mit.
Aber da, das war das eine. Die andere Seite war natürlich, der Vater war im Krieg. Ne? So.
Ja, und haben Sie als Kind das auch schon richtig mitbekommen mit dem Krieg oder war das als Kind irgendwie, dass man das jetzt nicht so richtig verstanden hat vielleicht?
Genau, also als ich war ja noch verhältnismäßig klein, also ich bin im November mal geboren, also ich war ja etwas über 4 Jahre und da hat man als Kind sich auch keinen Kopf gemacht. Also meine Mutter war mit uns evakuiert. Wir haben eigentlich in Gelsdorf gewohnt. Meine Mutter ist aber mit uns, mit meiner großen Schwester und mit mir, aufs Land geschickt worden, nach Thulendorf. Meine Mutter hat beim Bauern gearbeitet und für die Arbeit kriegte sie dann die Verpflegung für uns und hat da auch ein Zimmer gehabt, wo sie mit uns leben konnte. Also das war alles so, dass man als Kind das gar nicht so registriert hat, dass da die Bomben fallen, weil es war ja weitaus vom Schuss. Ich kann mich nur mal erinnern, dass eines Tages, es war gegen Abend schon so ein bisschen, die standen mit einmal alle draußen, der Knecht und die Magd und was so für Menschen noch auf diesem Bauernhof lebten. Und ach und guck und oh, das war, alle guckten in Richtung Himmel und so. Heute würde man denken, oh Gott, die haben sich ein Feuerwerk angeguckt. Das waren aber die Bomben, die über Rostock runtergingen. Hm. Da wurde Rostock bombardiert und wir aus der Ferne haben das beobachten können oder sehen können. Aber das war nur dieses eine Mal, wo ich mich daran erinnere, dass ich als Kind sowas gesehen habe.
Hm. Also, das war ja bestimmt auch irgendwie Wahnsinn, das so mit anzusehen, oder?
Nö, für mich eigentlich nicht. Und Sie ja, kannten für die auch. Erwachsenen schon. Ich meine, in Gelsdorf hatte meine Mutter ja die Wohnung. Da waren unser Hab und Gut, unsere Sachen, Möbel und alles. Und natürlich die Angst, ist da jetzt was passiert? Wurde Gelsdorf mitgetroffen? Sind da die Bomben runter? Und dein Hab und Gut ist weg oder so. Für Erwachsene war es schon schlimm. Das kann ich mir vorstellen. Aber für mich als Kind.
Ja, sie kannten das ja auch gar nicht anders. Sie sind ja da auch richtig reingeboren worden. Und ja, in dem Sinne.
Also, wie gesagt, ich habe da, da sonst weiter gar keine Erinnerung so an das Kriegsgeschehen.
Und Sie hatten ja auch noch zwei Schwestern, richtig?
Eine. Und die andere war ja noch nicht geboren. Die jüngste ist ja erst 48 geboren, also nach dem Krieg. Und die ältere, ja, die war natürlich mit meiner Mutter und mit mir zusammen da in Thulendorf auf diesem Bauernhof. Und für uns Kinder war es da schön. Da war Viehzeug und was weiß ich und die Bauersleute, die hatten keine Kinder. Oh. Aber der Bauer, der war sehr kinderlieb. Mm. Auch mit dem Opa, ich, kleines Kind, Opa, sagt man denn zum älteren Menschen. Und der Opa, oh, was der mir alles zugesteckt hat. Er sagte zu mir Mausching, ich war Mausching. Und dann, ja, wir hatten eine Räucherkammer. Und dann einmal im Jahr wurde ja geschlachtet und wurde auch Wurst gemacht. Und die wurde ja in Rauch gehangen, damit die sich lange hielt. Und er ging dann morgens mit mir immer die Treppe hoch zur Räucherkammer. Und die Bauersfrau, die hat mit ihm geschimpft. Er war nämlich ganz schön, dicker, älterer Herr. Und dann, Mauschen, komm. Und wenn sie denn geschimpft hat, dann hat er gesagt, ich esse ja gar nichts. Das ist nur für Mausching. An Mausching wird was rankommen. Oh. Da hat er mich als Vorwand genommen. Ich habe manchmal, glaube ich, gar keine Wurst gegessen, weil die mir vielleicht schon sonst wo raushing. Aber er hat mich vorgeschoben. Mausching muss was kriegen. Mausching, ja.
Ja, das ist ja auch lustig. Da hat er sich bestimmt auch gefreut. Dass
ja, also mit dem Opa, mit dem habe ich rumgeschmust, wie man so sagt. Oh, Opa hatte hier auf dem Kopf so also Glatze. Und da hatte er so, Druckstellen waren das gar nicht, so eine Stellen so ein bisschen. Ich konnte stundenlang, habe ich bei ihm hier auf der Brust gesessen und habe an diese Stellen an diese, ja, Mitesser oder was das war, habe ich dran rumgegatscht. Ja, Mausching.
Sie hatten sich also gern.
Und ja.
Dann irgendwann sind Sie wieder zurück nach Gelsdorf gezogen?
Ja, dann, das war, tja, wie soll ich das sagen? Also, wir hätten das nicht gleich gemusst. Aber erstmal war meine Mutter beunruhigt, weil sie nicht wusste, was ist in Gelsdorf mit ihrem Hab und Gut passiert. Steht da noch alles? Mhm. Und dann war das ja auch so, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig erzähle, ob das richtig in meiner Erinnerung ist. Wie gesagt, ich war ja ein kleines Kind. Aber ich kann mich da so dran erinnern, dass die Russen, die Panzer, die kamen und über den Mühlendamm, da war diese Mühlendammbrücke, die war kaputt. Ob die gesprengt worden war oder was, ich weiß es nicht. Jedenfalls staute sich dieser ganze Konvoi, die kam einfach nicht weiter. Die suchten einen Umweg und die gingen dann oben über diese kleinen Dörfer und kamen dann zum Beispiel über Thulendorf, zogen die dann weiter. Und ich weiß nicht, wie ich Ihnen das sagen soll. Jedenfalls kamen wir dann wieder nach Gelsdorf. Und meine Mutter hatte in Gelsdorf ein bekanntes Ehepaar. Die haben so ein Fuhrunternehmen gehabt, so Pferd und Wagen. Und mit dem hat sie sich verabredet. Und der kam mit seinem Pferdewagen nach Thulendorf und hat da die Sachen aufgeladen, die sie da eben hatte. Sie hatte ja den Kleiderschrank mitgenommen, das Bett mitgenommen, so einen ollen großen Hocker und naja, eben so ein paar Möbel. Und das musste ja nun auch alles wieder nach Gelsdorf. Und der Mann kam dann mit seinem Pferd und Wagen und hat das aufgeladen und uns natürlich auch gleich mit. Da weiß ich, da sind wir im Verbindungsweg. Also wie gesagt, wenn man von Sarnitz so kam, das war ja die Strecke Sarnitz, wenn man da kam, da ging es ja nachher nicht weiter, weil wie gesagt die Brücke da nicht funktionierte. Also da konnten wir nicht gerade runter nach Rostock reinfahren. Wir sind über den Verbindungsweg und dann kam man ja nach Dirkow da hinten so. Mhm. Und im Verbindungsweg, wir waren den wohl so halb durch, da sah man, dass aus Gelsdorf und diese Ecke, Krummdorf, diese kleinen Dörfer, die da alle so dazu hingen, dass da ein, wie so ein Treck, also viele Kühe und Pferde, dass die Richtung Rostock getrieben worden sind. Also uns entgegen. Und da sagte der Besitzer, der uns fuhr, da sagte, ich muss umdrehen, ich muss mein Pferd umdrehen, das fängt an zu schreien, wenn diese Massen von Tieren auf mein Pferd kommen, dann kriegt es Angst.
Ja.
Und er hatte dann sein Fuhrwerk gedreht und dann war das auch so, dass die dann mit uns auf gleicher Höhe waren. Und meine Mutter hatte Schiss und wir hatten Angst. Da kann ich mich so dran erinnern, wie ängstlich, wie furchtbar das war.
Na klar, und, wenn da so eine große Herde kommt.
Ja,
ne?
Ja. Und jedenfalls, die zogen an uns so ein bisschen vorbei. Und wie die so halb durch waren, da sah da ein Russe das Pferd an unserem Wagen und sah, dass es noch kräftig und gut ernährt war. Und der wollte dieses Pferd haben. Der wollte das Pferd abspannen und wollte für sich das Pferd haben.
Der wollte ihn das einfach wegnehmen?
Ja, war Krieg. Ja. Das waren die Sieger.
Und hat er das geschafft? Oder?
Ja. Nee, das hat er zum Glück nicht geschafft. Der Besitzer, der hat dann mit dem diskutiert und der hörte, aber der verstand sicherlich ja auch kein Deutsch. Und dann, dadurch, dass der nun aber hier so lamentierte, ging es einfach nicht weiter. Da kam ein Offizier, ich nehme an, es war einer, und schimpfte mit ihm, warum er da alles aufhält. Und in dem Moment hat dieser Bekannte, der Besitzer von dem Pferdewagen, reagiert und hat ganz kurz sein Pferd genommen und die Peitsche und hat ihn eins hinten drauf. Das Pferd ging hoch, zog an und raste los, aber Richtung Gelsdorf. Und wir saßen da hinten im Wagen. Ich weiß, meine Mutter hat einen Wäschekorb, in dem Wäschekorb lag ich. Und das ging immer, ich habe immer gedacht, der fliegt, ich fliege runter. Oh, ich habe geschrien, ich habe geschrien. Ich hatte so eine Angst. Na, jedenfalls sind wir da diesen Russen entkommen. Und immer wenn wir jetzt durch den Verbindungsweg fahren, habe ich diese Erinnerung. Boah, das kommt mir immer wieder hoch.
Ja. Das kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch wirklich ein beängstigendes Gefühl. Denn erstmal die ganze Situation mit den Kühen und den Pferden und dann das mit dem...
Meine Mutter hat dann später erzählt, die haben dann am Krummendorf und wie diese Dörfer alle hießen, da haben die Russen das ganze Vieh zusammengetrieben. Die Leute hatten nicht mal mehr ein Huhn oder irgendwas. Es wurde alles weggenommen. Alles. Und diese großen Tiere, eben wie die Kühe, die haben sie da längst getrieben. Und wir mussten da nun dummerweise auch durch. Und zack, hat's uns erwischt. Aber wie gesagt, in Gelsdorf war alles dann in Ordnung. Wir haben dann in Ruhe da leben können. Mein Vater, wie gesagt, war ja nicht da. Wo der war, das wussten wir gar nicht. Meine Mutter wusste nur, wie doll verletzt mein Vater war. Der hatte einen Steckschuss, das hier in diese Wange reinging. Rechts? Nee, links. Das ging links in die Wange, hat mein Vater einen Steckschuss gekriegt. Der ist unter der Nase detoniert und hat rechts fast das ganze Gesicht, die ganze Gesichtshälfte weggerissen. Oh, mein Vater dem fehlte hier ein Stück vom Gesicht.
Oh je.
Aber er kam 46, Ende 46 oder Anfang 47, so genau weiß ich das nicht, kam er wieder nach Hause. Er war in keiner Kriegsgefangenschaft. Mit dem konnten die nichts anfangen, wissen Sie, so schwer verletzt. Er war auch einseitig blind und so. Also den haben die wahrscheinlich gedacht, lass ihn laufen, der stirbt doch bald, unter diesem Motto. Jedenfalls hat er sich durchgeschlagen. Und wie er denn bis Rostock durchgekommen ist, das weiß ich nicht. Er kam mit noch einem Kriegskameraden, der hat ihn nach Hause gebracht. Der weiß ich, dass der nämlich ein paar Tage bei uns zu Hause mitgelebt hat, dass meine Mutter den durchgefüttert hat, sozusagen. Aber...
Das ist ja auch Wahnsinn.
Das war irgendwie eine schwere, wirklich schwer, ganz schwere Zeit. Auch schon für uns Kinder, auch wenn wir noch klein waren. Trotzdem hat man die Erinnerung.
Ja, auch das zu sehen, wie schwer der eigene Vater verletzt ist.
Ja, wissen Sie, und ich war ja nun, wie gesagt, war ja nur klein, ne? 6 Jahre, etwas über 6 Jahre. Und wissen Sie, was ich gemacht habe? Ich habe meinen Vater in den Hintern gebissen. Ich habe meinen Vater so in den Hintern gebissen, dass der richtig den Abdruck hat.
Oh, warum haben Sie das gemacht?
Das will ich Ihnen sagen. Ja, Kind. Ne? Er, wie gesagt, so zerschossen. Dann hatte er so eine schwarze Augenklappe hier vor dieser kaputten Gesichtshälfte. Das ist für ein Kind schon grausig. Und meine Mutter, denn das ist dein Papa. Ich stand immer von Weitem, habe ihn von Weitem angeguckt. Ich wollte nichts mit dieser Gestalt, sag ich mal, zu tun haben. Meine Mutter hatte auf dem Radio ein Bild von meinem Vater stehen, wie er noch gesund war, mit dem Gesicht, heilen Gesicht. Und ich habe mir gesagt, das ist mein Papa. Das ist Papa, das ist Papa, der nicht. Und jedenfalls, meine Mutter weinte dort. Und mein Vater nahm sie in den Arm und wollte sie trösten. Ich mit meinem kindlichen Leichtsinn. Ich habe bestimmt gedacht, der will ihr was, keine Ahnung. Jedenfalls bin ich hin, habe meinen Vater so in den Hintern gebissen. Ich habe mich richtig festgebissen. Mhm. Er hat geschrien, meine Mutter hat geschrien und ich habe... Und diese, mein Vater hatte ja von der Uniform diese alte Wehrmachtssoße an. Mhm. Die hat bestimmt gestunken und was weiß ich. Mhm. Das war mir alles so egal. Ich habe so fest zugebissen. Das hat er mir Jahre später immer noch wieder aufs Butterbrot geschmiert. Du sei bloß ruhig. Du guck dir mein Hintern an, dann weißt du, was du gemacht hast. War wirklich ein Abdruck, der Jahre da war.
Da haben sie aber einen festen Biss gehabt als Kind.
Ja, da habe ich meine ganze Kraft, habe ich da einfach reingelegt.
Ja, und dann wollten sie wahrscheinlich einfach in dem Moment ihre Mama beschützen.
Ich wollte nur meine Mutter beschützen, ja. Für mich war das ein fremder Mensch.
Und sie kannten ihn ja auch gar nicht.
Nee, ich kannte ihn nicht.
Aber das hat sich dann, wie man hört, über die Jahre wieder eingerenkt, dass sie dann doch noch ein gutes Verhältnis aufbauen konnten?
So gut nicht.
Nee?
Nee. Ja, sicherlich. Also, ich halt mein Vater, aber ich bin nämlich auch das Mittelkind. Und die Mittelkinder, die fallen ja sowieso ein bisschen hinten ab, ne? Und das habe ich mir immer eingebildet und das war auch so. Meine große Schwester, das war Papas Liebling, die ist 1936 geboren, da war die Welt noch heil. Ne? Mhm. Und da war mein Vater stolz auf dieses Kind, was weiß ich. Und das war eben, das blieb eben so. Anneliese hier, Anneliese da. Anneliese durfte alles und unser einer durfte nichts.
Wirklich?
Ja. Auch nachher, wie wir älter waren. Meine Mutter hat gemeckert mit ihr. Mein Vater hat mir gesagt, reg dich nicht auf. Reg dich nicht auf, mein Kind. Also, ja. Aber er hat mich nicht so bestraft, dass man mir wegen meiner, bei manchen war es also, wo das Essen zugeteilt oder irgendwie so. Denn in der Zeit wurden Kinder doll oder oft damit bestraft. Essenentzug war ja die schlechte Zeit, gab ja wenig zu essen. Und wenn einer nicht so wollte, wie die Eltern das möchten, dann hieß es in einigen Familien so, heute gibt es nichts zu essen.
Ne? Das war bei ihm zum Glück nicht so.
Nee, das hat er nicht gemacht. Ja. Nein, im Gegenteil. Also das hat meine Mutter eher drauf gehabt. Das war, ich weiß gar nicht, war Mara schon geboren. Meine kleine Schwester ist 48 geboren. Ich glaube, die war schon geboren. Da war das erste Mal in Rostock Pfingstmarkt. Und der war da, wo jetzt das Kaufhaus ist. In der Langstraße. Mhm. Und wir haben meine Mutter gebettelt, dass wir da mal hin durften. Und meine große Schwester, wie gesagt, die war 4 Jahre älter wie ich. Die kriegte dann den Auftrag, du hast auf deine kleine Schwester aufzupassen. Aber nur hatte meine Mutter nicht so Kleingeld. Die hatte nur einen 5-Mark-Schein. Werde ich nie vergessen. 5 Mark, was sind 5 Mark? Für 2 Kinder, Karussell fahren. Aber so, die Hälfte sollten wir aber davon wieder mitbringen.
Ach Gott.
Jawohl. Also es durfte jeder nur einmal Karussell fahren, denn die Fähre nach Gelsdorf mussten wir auch noch bezahlen. Für die Hinfahrt hatte meine Mutter noch Kleingeld, dass wir hinkamen nach Rostock. Aber für die Rückfahrt von Rostock nach Gelsdorf wieder mussten wir von dem Wechselgeld bezahlen. Ja, nun wurde denn Karussell gefahren. Naja, eine Karussellfahrt. Was ist das? Meine Schwester sagt, ach, weißt du was? Wir fahren noch einmal. Wir sagen einfach, wir haben das Geld verloren. Die war erfinderisch. Ja, und das haben wir so gemacht. Oh, meine Mutter war außer sich. Die hat rumgebürgt, die hat geschimpft. Meine Mutter war sowieso so resoluter Mensch. Oh, die hat geschimpft. Und dann das letzte Satz war: Das habt ihr nicht umsonst gemacht. Heute gibt's kein Abendbrot. So, dann hat sie uns, wir waren Fängler, wegen meiner um 5 zu Hause. Dann hat sie uns gleich ins Bett geschickt, ohne Essen. Wie gesagt, hatte sie ja dann gesagt. Wir sind auch artig ins Bett gegangen. Und mein Vater hat zu der Zeit, es gab eine Bierbrauerei und die haben viel länger gearbeitet und so. Und da hat mein Vater gearbeitet. Und der kam dann am Spätnachmittag oder Abend nach Hause. Ach, warum sind die Kinder denn schon im Bett? Oh, die haben mich so geärgert, die haben mich geärgert. Ja, was haben sie denn gemacht? Die haben mich geärgert. Willi, sei ruhig, die haben mich geärgert und jetzt brauche ich meine Ruhe. Und sie hat ihnen keine Antwort gegeben, was die Kinder gemacht haben. Jedenfalls meine Schwester, die hat noch mehr geheult wie ich. Die hatte vielleicht auch mehr Hunger wie ich, ich weiß es nicht. Jedenfalls mein Vater kam dann und fragte, was war denn nun los? Nur erzählt mal in aller Ruhe, was war hier los? Und meine Schwester wird sagen, wir haben kein Essen gekriegt. Mutti hat gesagt, wir haben das Geld verloren und nur haben wir, da hat sie immer noch gelogen. Und nur haben wir kein Essen gekriegt. Und mein Vater, der sprang auf, der raste raus. Meine Mutter war im Garten, ich weiß gar nicht, was sie da gepflückt hat oder was. Komm rein, Anni, komm sofort rein. Anni, komm rein, wenn du nicht willst, dass ich hier vor den Nachbarn hier rumbölke. Na, meine Mutter kam rein und dann sagte, was hast du gemacht? Du hast den Kindern kein Essen gegeben. Das ist das Schlimmste in der Welt, was es gibt, wenn der Mensch hungern muss. Sie hat ja nie gehungert, sagte er auch. Du hast nie gehungert. Du hast dir in Gelsdorf dein, und wenn es manchmal nur Trockenbrot war, aber du hast dein Essen gehabt. Was glaubst du, was wir gegessen haben? Wir haben die Schnürsenkel gegessen. Und so erzählte er dann so Kriegserlebnisse und dass er viel gehungert hat. Und dann hat sie sich natürlich doll geschämt, aber das kam nie wieder vor. Aber meine Mutter war so, die hat, das war ihr egal. Sie hat auch geschlagen, aber das ging, hielt sich noch in Grenzen. Geschlagen hat sie nur, wenn sie keine anderen Möglichkeiten hatte, uns zu bestrafen, wie hier zum Beispiel uns nichts zu essen zu geben. Ja, das war schon, früher war alles anders, glauben Sie mir. Auch, ja, auch in den Familien und in den miteinander leben und so. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen.
Nee.
Aber das war so.
Wenn Sie das so erzählen, da kriegt man schon an einigen Stellen Gänsehaut. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen.
Nee, aber leider war das so. Vielleicht. Aber natürlich, es gab solche Mutter und Sonnenmutter. Mhm. Und ich will nicht sagen, dass wir die schlechteste hatten. Aber wir hatten auch nicht die beste. Also da gab es schon auch hier, da wurde nicht lange gefackelt. Da gab es schon welche hintere Ohren.
Ihr Vater war dann eher der bisschen ruhigere Part, der auf ihrer Seite dann stand.
Ja. Wissen Sie, dadurch, dass er so zerschossen war, war er sicherlich froh und glücklich, dass er überhaupt noch eine Familie hatte. Hm. Ne? Wenn das andere Zeiten gewesen wäre, bin ich fest davon überzeugt, hätte mein Vater sich von meiner Mutter getrennt. Meine Mutter war keine gute und ich glaube auch nicht, dass sie eine liebevolle Ehefrau war. Glaube ich nicht. Aber man kann sich irren, aber so wie sie sich uns Kindern gegenüber gezeigt hat, glaube ich, da wäre er. Mein Vater war so feinfühlig, wenn meine Mutter uns verkloppt hatte, ne? Dann, und wir saßen in der Ecke und heulten, dann setzte sich mein Vater dazu und heulte mit uns. Und da habe ich immer nachher, wie ich erwachsen war, Da habe ich dann immer gedacht, wenn das mit seinem Gesicht nicht gewesen wäre oder so, der hätte sich von dieser Frau getrennt. Aber so war er froh, dass er sie überhaupt hatte. Und ja. Tja.
Ist ja auch traurig irgendwie.
War eben. Das Leben war früher einfach ein ganz anderes.
Gab es denn auch schöne Momente, an die Sie sich erinnern?
Ja, sicherlich gab es auch schöne Momente. Ich meine dadurch, dass wir so ein Gartenhaus mit Garten, also das Haus, das war ein ganz primitives Haus. Das gehörte zum Michaelshof. Im Michaelshof war da damals, ja, was waren das, schwer erziehbare, glaube ich, waren das gar nicht. Also waren Kinder untergebracht. Meine Mutter, die brauchten auch nicht viel Miete zahlen. Also die hatten, warum und wodurch sie dieses Haus da ergattert hatten, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass mein Großvater da auch schon gewohnt hat. Aber wie die Familie da so in dem Michaelshof diese Verbindung, keine Ahnung. Das kann ich nicht sagen. Aber wir haben dadurch, dass wir in diesem Häuschen gelebt haben und mit Garten und so, haben wir eigentlich da gut gelebt. Ne, wir haben weder gehungert noch gefroren.
Aber gab es auch explizit schöne Momente, an die Sie sich erinnern?
Ja, natürlich. Ich meine, hier in dem Garten zum Beispiel, da erstmal gab es immer Obst und sowas zum Essen. Also da. Und dann wurde da auch ein bisschen gefeiert oder so. Da haben wir dann so Lampions aufgehangen und schöne Abende gehabt. Auch als Kind schon. Kindertag, so wie heute, gab es damals ja noch nicht. Aber trotzdem haben wir da mit den Nachbarsleuten, da waren, wir waren 3 Mädchen und da waren 5 Mädchen.
Oho.
Also das war eine Mädchenbude. Und wir haben da viel gefeiert und gemacht und getan. Da haben wir schon schöne Momente auch gehabt, ja.
Haben Sie sich gut vertragen mit Ihren Schwestern oder hätten Sie lieber einen Bruder gehabt?
Nee, ich habe einen Bruder nicht vermisst. Nee. Ich habe mich mit meinen Schwestern eigentlich ganz gut verstanden, ja. Naja, die Kleine, die war 8 Jahre jünger. Ich meine, das ist natürlich auch so eine Sache. Man sieht, wie die Mutter die Kinder prügelt. Meine Mutter hat, das glauben Sie gar nicht, die hat auf, ich kriegte nicht so viel ab, das muss ich dazu sagen, weil ich aussehe wie mein Vater. Und da hat sie mal zu mir gesagt, sie hätte mich nicht schlagen können, weil ich ja aussehe wie der Vater. Und sie hätte dann immer gleich die Erinnerung gehabt, wenn sie mir hätte eine nuschen wollen. Also mich hat sie wenig geschlagen. Aber meine große Schwester. Oh nee, also auf der hat sie Sachen, so ein Handfeger. Die war da früher aus Holz. Die hat sie auf meine Schwesters Puckel kaputt geschlagen.
Die hat wirklich.
Meine Mutter hat ohne Überlegung, ohne
was,
auf meine Schwester eingeprügelt. Meine Schwester ist weggelaufen im Garten. Meine Mutter ist hinterher. Meine Schwester ist von einem Beet zum anderen gesprungen. Meine Mutter hinterher. Die hat sich auch nicht geschämt, dass die Nachbarsleute das mitkriegten. Aber die Nachbarsleute, hat auch keiner gesagt, was ist da los? Meine Schwester hat ja geschrien, wie am Spieß. Da haben sich die Leute früher nicht drum gekümmert. Aber meine Schwester hat viel, viel Schläge gekriegt. Und ich habe dann immer versucht, sie zu trösten und das wieder gut zu machen und ihr was Gutes zu tun oder so. Aber was wollten sie machen als Kind? Waren ja auch irgendwo die Hände gebunden.
Na klar.
Ne? Aber das war schlimm. Das war wirklich schlimm.
Grausam, auch das mit anzusehen und das selber zu erleben, auch von der eigenen Mutter. Das ist ja die Person, die einem als Kind auch irgendwie am nächsten steht, so verletzt zu werden.
Ja, also das war wirklich, es war grauenhaft. Mhm. Das war's. Ich weiß wirklich nicht, woher meine Mutter das hatte und warum sie das so gemacht hat. Ich meine, gut, man ärgert sich mal über seine Kinder. Mhm. Will ich alles gar nicht sagen. Wenn man die Umstände alle sieht, Hungersnot und was weiß ich und kalte Füße und was man alles in den Kriegsjahren so hatte. Aber das haben andere auch. Mhm. Sie war ja kein Einzelfall.
Genau.
Es haben ja andere Leute auch gelitten.
Es ging ja allen schlecht eigentlich.
Ja, genau.
Das ist ja keine Rechtfertigung, sowas zu machen.
Also das war wirklich, wirklich keine schöne Zeit. Aber sie hat dann auch wieder versucht, meine Freude zu machen. Ich kann mich erinnern, in Gelsdorf gab es ein Textilgeschäft, Frohrieb, von diesem Schauspieler Jürgen Frohrieb, die Eltern. Die hatten ein Textilgeschäft. Und ich war in der ersten Klasse, musste immer da an diesem Fenster vorbeigehen. Und in dem Fenster, da saß eines Tages eine Puppe. Die war so kornblumenblau angezogen, so ein Kleid kornblumenblau, ein passendes Mützchen dazu. Eine hübsche Puppe. Ich habe diese Puppe gesehen und habe mich in diese Puppe so verliebt. Ich habe, wenn ich von der Schule kam, vor diesem Schaufenster gestanden und mit dieser Puppe Zwiesprache gehalten. Ich habe richtig mich mit dieser Puppe unterhalten, wie so eine, die einen kleinen Stich hat.
Ach, na, sie waren ein Kind.
Ja, und die Frau Frohrieb, die wird dann mal meiner Mutter sagen, Mensch, hast du schon mal beobachtet, was deine Tochter hier macht und so. Und hat ihr das erzählt. Das war irgendwie so im November oder Anfang November. Nee, mein Geburtstag war schon vorbei. Ich hatte ja am 9. November Geburtstag. Mein Geburtstag war schon vorbei. Jedenfalls hat sie gesagt, das musst du dir mal angucken und versteck dich mal oder komm mal in den Laden. Und damit du das von drinnen dir mal angucken kannst, das ist sowas von herzzerreißend, wie sie sich mit dieser Puppe da unterhält. So, naja. Und dann eines Tages, ich komme aus der Schule, und da ist die Puppe weg. Oh, ich weinend nach Hause gekommen. Meine Mutter sagt, was hast du, warum weinst du? Und dann habe ich ihr erzählt, dass ich da so eine schöne Puppe bei Frau Frohrieb da gesehen habe immer. Und die fand ich so schön. Und nun ist die Puppe weg. Und meine Mutter sagt, na ja, andere Kinder haben die auch. Und haben die auch für gut empfunden. Und da hat die Mutti bestimmt die Puppe dann gekauft. Und das war kein Trost für mich. Ich bin tagelang traurig an diesem Schaufenster vorbei. Und dann kam Weihnachten. Wir kommen ins Weihnachtszimmer, sag ich mal. Steht der Tannenbaum, schöner großer Tannenbaum von oben bis unten. Und ich konnte mich gar nicht zu diesem Tannenbaum freuen. Ich war noch so geknickt wegen dieser Puppe. Da hing so mein Herzblut dran. Jedenfalls, und ich guck, denke ich, hä? Was ist das da? Oben in der obersten Spitze vom Tannenbaum saß die Puppe.
Oh.
Ich kann heute noch heulen. Oh, habe ich mich zu dieser Puppe gefreut. Was? Also, oh nee. Also, meine Mutter, die braucht mir nichts weiter schenken oder sagen oder machen oder tun, diese Puppe. Also, ich überlege jetzt aber immer, wo ist die mal abgeblieben? Irgendwann war sie ja nicht mehr da. Aber diese Puppe da, also die war auch wertlos. Das war so ein Pappmaché-Kopf und der Leib war aus Stoff mit Watte gefüllt oder so. Also es war wirklich nichts Wertvolles. Aber für mich war es das Schönste, was es gab auf der Welt. Da hing die Puppe da oben im Tannenbaum. Ich konnte gar nichts sagen. Ich konnte nicht sprechen. Das hat mir so die Stimme verschlagen. Das glauben Sie gar nicht. Diese Puppe.
Das ist ja Wahnsinn. Ja. Dann wirklich ein allerschönstes Geschenk, dass das immer noch so in Ihrer Erinnerung ist.
Also diese Puppe habe ich geliebt, das glauben Sie gar nicht. Ich habe da an dem Schaufenster gestanden und mich mit dieser Puppe unterhalten und die Finger waren schon blau gefroren und so. Das war mir alles egal. Und dann komme ich hin und die Puppe ist weg. Oh nee, was habe ich geheult, das war echt traurig. Nee, mich konnte keiner trösten. Ich hatte zu meiner Oma ein gutes Verhältnis. Aber meine Oma, die hat mich so gedrückt und gemacht und getan. Und nein, das zählte alles nicht. Nee.
Ach Mensch.
Die Puppe.
Da merkt man mal, wie viel Wert auch die Sachen noch früher hatten. Wissen Sie, jetzt denke ich gerade an die heutige Zeit, wo man alles Materielle zur Verfügung hat. Man geht in die Stadt eigentlich und kauft sich alles, was man haben möchte.
Ja.
Und jetzt, wo Sie das erzählen mit der Puppe, sowas gibt es heute auch kaum noch, dass man sich so freut über eine Sache oder auf eine Sache.
Ja, das stimmt. Heute ist ja alles da in Hülle und Fülle.
Aber so eine Freude, wie Sie empfunden haben, die ja auch bis heute noch nachklingt, nach so vielen Jahrzehnten, das ist doch was total Schönes.
Diese Puppe, habe ich nie vergessen. Nie. Also sowas hat meine Mutter denn auch drauf gehabt mal.
Ja.
Aber es kam eben selten vor.
Ne?
Aber man muss auch die Zeit nehmen. Es gab ja auch wenig. Woher wollten sie das Geld nehmen, um teure Sachen zu kaufen? Außerdem weiß ich gar nicht, ob es teure Sachen gab. Also ich weiß, die Schuhe, ich hatte Schuhe aus Igelit. Und wissen Sie, da haben sie Eisbeine drin. Da waren richtige Frostbeulen. Mhm. Also, oh Gott. Und meine Mutter konnte uns eben keine richtigen Schuhe kaufen. Mhm. Erstmal hat sie das Geld nicht. Außerdem, glaube ich, so richtigen Lederschuh gab es damals zu der Zeit gar nicht. Da gab es nur hier so ein Ersatzzeug.
Ja, das waren schon intensive Jahre, so wie sich das anhört.
Ja.
Die Kindheitsjahre und im Allgemeinen würden Sie sagen, dass Ihre Kindheit eher negativ behaftet war oder trotzdem schön?
Nee, ich finde, sie war trotzdem schön. Dadurch, dass wir auch die Nachbarskinder und so, was haben wir gespielt und gemacht? Wir haben uns Spiele ausgedacht, das glauben Sie gar nicht. Wir haben zum Beispiel, wir hatten ja auch Viehzeug, also Kleinvieh, Hühner und Gänse und so. Und die Gänse, und die wurden dann kurz vor Weihnachten, wenn der Garten so gut wie abgeerntet war, alles, dann wurden die frei laufen lassen. Und so eine ganze, wie gesagt, die kommen hinterher und ne, man hat schon Schiss als Kind, wenn so ein Ganter da angerast kommt. Glauben Sie, was wir diese Viecher geärgert haben, wie verrückt. Wir hatten eine Leiter, die stand so schräge am Schuppen und dann wurde der Ganter geärgert und der kam dann da, dann die Flügel hängen lassen und dann kam er hinter uns hinterher und wir dann schnell die Leiter so ein paar Sprossen hoch, damit er uns nicht kriegt. Und das war für uns das Ganterspiel, also was wir dann mit dem angestellt haben. Also wir haben auch tolle Dummheiten gemacht. Wir haben als Kinder, wir haben uns schon unsere Freiräume genommen. Und unsere Mutter, gezeigt, was eine Hake ist sozusagen.
Ne? Ja, und dann später, als sie größer wurden,
naja,
haben sie ja irgendwann ihren Mann kennengelernt.
Ja, den habe ich aber schon in jungen Jahren kennengelernt.
Wie alt waren Sie da?
Ich war noch gar nicht ganz 18.
Okay.
Ja, wie gesagt, ich war nicht der Typ Mädchen oder junge Frau oder so, die zum Tanzen ging oder so. Das war nichts. Meine große Schwester, die kannte jeden Kerl. Und die war auch nur auf dem Tanzboden zu Hause. Ich nicht. Ich hatte mir dann ein Fahrrad gekauft von meinem Lehrlingsgeld. Und meine Freundin und ich, wir sind dann mit den Fahrrädern durch die Gegend gefahren, bis nach Karl-Müritz und so. Hm. Damals gab es da kaum Autos auf der Straße. Also wir, wie gesagt, wir haben auf diese Art und Weise unsere Jugend verbracht. Und dann sind wir auch mal nach Markgrafenheide gefahren. Und zwar haben wir gesagt hier, ach, ich überlege gerade, war das am 8. Mai? Ja, war Tag der Befreiung, ne? Jedenfalls haben wir gesagt, oh, fahren wir nach Markgrafenheide und es war schönes Wetter angesagt und dann machen wir uns das da schon schön in der Sonne ein bisschen Sonne tanken und so. Ja, aber Mensch, den ganzen Tag da, das ist so langweilig. Ja, Mensch, nehmen wir uns was mit zum Spielen oder so. Ja, ein Ball, da könnte man ja schön mit einem Ball spielen. Ja, wer hat denn ein Ball? Ich war zu groß, ich hatte keinen mehr. Und meine Freundin hatte auch keinen, aber meine kleine Schwester, die hat einen ganz tollen Ball. Den haben meine Eltern mitgebracht, die durften das erste Jahr nach Flensburg meine Tante besuchen und brachten von da für meine kleine Schwester so einen schönen Lackball mit. Mhm. Schönen, bunten, hübschen Lackball. Und den haben wir mitgenommen. Und da haben wir am Strand auch mit dem Ball gespielt. Auf der anderen Seite vom Strand war das Objekt der Volksmarine. Da waren welche, kriegten keinen Ausgang, wie auch immer, keine Ahnung. Die saßen da oben auf der Mauer und sahen, dass wir da Ball spielten. Und wir waren ja auch junge Mädchen und lange Haare und ein bisschen attraktiv und so. Na, jedenfalls kamen die von ihrer Mauer runter, kamen rüber an den Strand, spielten mit uns Ball und wurden auch irgendwie ein bisschen aufdringlich, ein bisschen frech. Und jedenfalls nahmen die dann den Ball und spielten damit Fußball. Und ich natürlich vorlaut, seid ihr bekloppt, das ist doch kein Fußball. Und lass das nach und er geht kaputt.
Ja.
Und jedenfalls habe ich die da so ein bisschen ausgemeckert. Und dann nimmt der eine den Ball und knallt dagegen und schießt den weit in die Ostsee.
Mm, den Ball ihrer Schwester.
Der schöne Ball, ja. Oh Gott, was machst du jetzt? Meine Güte. Ich hatte so eine selbstgestrickte Jacke an, die Jacke ausgezogen. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Trainingshose an hatte. Die habe ich wohl auch ausgezogen, denn ich bin ja nicht mit nasser Hose nach Hause. Mhm. Na jedenfalls, und dann rein ins Wasser und dem Ball hinterher geschwommen.
Das war bestimmt kalt im Mai noch.
Ne? Das sage ich Ihnen am 8. Mai, das war kalt, das war hundekalt. Da habe ich gedacht, oh Gott, wie mir das bewusst wurde. Hm. Oh Gott, was machst du? Aber du blamierst dich nicht. Du bist ein Kind von der Küste. Du zeigst diesem blöden Kerl, was eine Hake ist. Du machst hier nicht schlapp. Ich bin rausgeschwommen und habe den Ball geholt. Und bin auch wieder zurück. Aber war erstmal von kräftemäßig kaputt. Hm. Denn wenn man rausschwimmt, ist das schwieriger, als wenn man reinschwimmt.
Ja.
Oh, also jedenfalls.
Da hätte ja auch was passieren können.
Ja, ne, na, so eben, weit. Na eben.
Der Ball treibt ja dann auch immer weiter
ja,
ab.
Ja, der ist schneller, wie man schwimmen kann.
Ja, genau.
Also das war schon besonders
riskant. War ganz schön riskant.
Und jedenfalls habe ich es geschafft zurück. Und die meisten der Matrosen, die haben sich verkrümelt. Aber 2, 3 oder auch 4 gewesen sein, die blieben am Strand. Und der eine sagte, Mensch, du musst dich ausziehen, du erkältest dich, das geht nicht. Und es war ja auch windig und es war nachher auch schon so nach um 3 am Nachmittag. Mhm. Also es wurde ja auch schon wieder kühl, weil eben die Sonne am Sinken war. Jedenfalls, und zieh dich aus und du holst den Tod. Und ach, da hat auf mich eingeredet. Und dann sagt er, ich gebe dir meinen Trainingsanzug, aber du musst dich ausziehen. So, und das habe ich dann auch gemacht.
War das der, der den Ball auch reingeschossen
nee,
hat?
Nee.
Na gut.
Und ich habe das dann gemacht. Der hat mir dann seine Trainingsjacke gegeben und was weiß ich. Jedenfalls seine Sachen. Mhm. Und so, und dann ging es darum, ja, und wie kriege ich aber meine Sachen wieder? Das sind Armeesachen, die kannst du ja nicht einfach so hier mitnehmen. Ja, und dann haben wir uns geeinigt, nächsten Tag war Himmelfahrt. Und dann habe ich gesagt, gut, ich komme morgen wieder und bring dir deine Trainingssachen. Und er hat meine Strickjacke da behalten und er wollte mir dann die Strickjacke bringen.
Als Pfand, oder? Als,
ja, genau. So, und dann haben wir uns verabredet da unten am Strand wieder. So, das ging auch soweit ganz gut, aber ich saß nun bibbernde und froh und er hat mich gerubbelt und gemacht und war besorgt um mich und
Das ist ja niedlich,
ja,
dass er sich Sorgen gemacht hat.
Genau, und ich hatte so lange blonde Haare, da die Haare versucht auszuwringen, weil die leckten ja auch wie verrückt. Jedenfalls, und da sagte er, wenn wir nächsten Tag kommen und er nicht am Strand ist, weil die durften an und für sich nicht raus, deswegen sind sie schwarz über die Mauer ja geklettert. Und aber wenn das nächsten Tag nicht klappte, dann sollte ich da zur Wache gehen und nach Harry Schröder fragen. Naja, und das kam auch so. Wir sind dann wieder nach Markgrafenheide gefahren, meine Freundin und ich, und ja, Harry Schröder aus der Durchgangskompanie. Da gibt's keinen Harry Schröder. Doch, da hat das gestern hatte. Mir gesagt, ich soll hier nach ihm fragen. Nein, den gibt's hier nicht. Ich bin auch aus der Kompanie, aus der Durchgangskompanie, sagte der Bursche da. Und da gibt es so einen nicht. Ich sage, mein Gott, natürlich, der wird mich doch nicht so hintergangen haben. Und da sagt er, ach, vielleicht meinst du Harry Fiedler. Wir haben nur einen Harry und wenn der Name stimmt, dann meinst du Harry Fiedler. Ich sag, war? Ja, einen anderen Harry gibt's da nicht. Ich sag, ja, dann ist das wohl Harry Fiedler. Ja, dann hat er angerufen unten an der Kompanie und dann kam Harry Fiedler an.
Okay, und hat er den falschen Namen gesagt?
Ja, da hat er mich belogen. Ich war natürlich stinkesauer. Ich ihm meine Jacke weggerissen, ihn sein Trainingszeugchen geschmissen. Und dann sagte er, du musst nicht so traurig sein. Ich sagte, du hast mich belogen. Und dann sagte ich, ja, weißt du, man kann doch nicht immer gleich seinen Namen sagen. Wo kommt man denn da hin?
Och, ist ja süß.
Oh Gott, nee. Aber wissen Sie, der hat so schöne Augen gehabt. Richtig so rehbraune Augen. Also sonnetollen Augen. Habe ich nie wieder gesehen. Mein Mann hat so schöne Augen. Also, das glauben Sie gar nicht. Ich habe mich nur in seine Augen verliebt.
Oh.
Gleich wie ich ihn gesehen habe, schon am ersten Tag, habe ich zu meiner Freundin gesagt, hast du gesehen, was der für schöne Augen hat? Die sagte, du spinnst. Ich sage, nee, du musst mal drauf achten. Du musst mal morgen gucken, was der für schöne Augen hat. Oh. Ja, die hatte er wirklich. Ich habe mich so gar nicht mal in den ganzen Menschen verliebt. Ich habe mich nur in diese Augen verliebt. Gleich den ersten Tag. Ja.
Und wie ging es dann weiter? Dann haben sie sich weiter getroffen, oder?
Ja, ich war zu der Zeit schon Telefonistin im Fernmeldeamt und hatte dadurch, ja, wie soll ich sagen, Verbindung kann ich ja nicht sagen, war ja was Geheimes. Jedenfalls kam ich an die Telefonnummer ran. Die Armee-Telefonnummern waren ja alle unter Verschluss.
Ja.
Ne? Aber wenn man gewitzt ist, dann kam man an so eine geheime Telefonnummer auch. Und dadurch konnte ich da immer mal anrufen.
Ah, dann haben sie heimlich miteinander telefoniert.
Dann habe ich mit ihm telefoniert. Und er stammt aus Dresden und war in Markgrafenheide stationiert. Davor war er aber in Stralsund bei der Armee auch und war jetzt gerade nach Markgrafenheide versetzt worden. Und kannte sich jetzt nirgends aus. Also er kannte weder Warnemünde, noch konnte er nach Rostock reinfahren. Und weil er in Rostock sich auch nicht auskannte. Und dadurch haben wir uns immer in Warnemünde verabredet. Ich bin dann nach Warnemünde gefahren. Und er dann mit der Fähre nur rüber von Markgrafenheide nach Warnemünde. Ja, und dann haben wir uns da halt amüsiert. Ich, wie gesagt, war nie fürs Tanzen gehen oder so. Und wie wir dann so nur 2-3 Monate uns kannten, so lange gar nicht. Jedenfalls kam dann die Rede, was machen wir heute? Und da sagt er, oder was machen wir morgen oder so. Und da sagt er, ja, wir können ja mal tanzen gehen. Ich sage, nee, das musst du allein machen, ich gehe nicht tanzen. Wissen Sie, bei mir war das auch so, meine große Schwester, die hat sich sehr rumgetrieben. Und ich hatte mal das Erlebnis, ich hatte ja gesagt, die Nachbarsleute waren 5 Mädchen. Wir wollten, und unsere älteren Schwestern, die gingen schon tanzen. Und wir Kleineren natürlich nicht. Aber wir haben immer mal geguckt, was machen die Großen? Und haben dann, in Gelsdorf gab es dann Heiner Wilken, nannte sich die Kneipe, da war Tanz. Und da sind wir dann immer hin und haben durch die Fenster reingeguckt, was unsere Schwestern wohl so machen.
Ach, echt?
Und da haben wir auch dann mal da ins Fenster geguckt. Na, jedenfalls haben wir die beobachtet und guckte ich so in die Saaltür rein. Da haben wir nicht durchs Fenster geguckt, da haben wir direkt in den Saal geguckt, waren also drinnen. Und da sagt ein junger Bursche zum anderen, du guck mal, die Blonde da, kennst du die? Nee, die kenne ich nicht. Da meint der mich mit. Nee, die kenne ich nicht. Die musst du doch kennen, die hat doch noch eine große Schwester. Nee, die kenne ich nicht. Ich kenne auch nicht die große Schwester. Doch, die kennst du. Das ist diese blonde Nutte.
Oh.
Ah, also ich war, als wenn ich eine geklatscht kriegte. Ich mich umgedreht und weg war ich. Und ich bin nie mehr gegangen, weder zum Tanzen, noch irgendwo in so einen Saal gucken oder so. Nie mehr. Und wie er nun sagte, von wegen tanzen gehen, ich sage, musst alleine. Habe ich gedacht, du gehst mit denen tanzen und mit einmal heißt es, da ist die Schwester von der. Nee, das macht bloß nicht. Nee.
Das ist also ja krass.
Ich bin nie tanzen gegangen.
Aber auch ganz schön böse, sowas zu sagen.
Ja. Und ich war wirklich so zurückhaltend. Ich bin nie. Ich habe meinen Mann kennengelernt. Das war der einzigste Bursche, den ich habe bis näher an mich rankommen lassen. Ich habe nie irgendwie so Freundschaften mit Männern oder Burschen oder so gehabt. Und das war ein, der das gesagt hat, das war ein Junge aus Gelsdorf auch, der uns also schon auch aus den Schultagen kennt. Ja. Und der hat später ein Mädchen geheiratet, die Telefonistin auch war im Fernmeldeamt. Und wir hatten Betriebsvergnügen. Früher gab es das ja, Betriebsfeste so. Und dann haben wir so Polonaise und was weiß ich getanzt und so. Und es kam so, dass ich hätte mit ihm tanzen müssen. Ich ihn angeguckt, ich sag, mit dir tanze ich nicht. Der wusste gar nicht mehr, warum. Nee. Das haben wir dann nachher aufgeklärt. Er hat sich dann auch entschuldigt, aber das hatte ja nun keinen Einfluss mehr auf mein Leben. Ne? Ja, da habe ich den.
Da waren Sie auch loyal Ihrer Schwester gegenüber.
Aber nee.
Ja, aber vielleicht hatte das ja auch irgendwie alles seinen Sinn, dass sie das geprägt hat.
Ja.
Und dann dadurch konnten Sie ja auch sich ganz und gar auf Ihren Mann einlassen, der ja auch der einzige Partner in ihrem Leben war, bis ins hohe Alter dann.
Ja.
Ne? Und es hat ja, also sie haben ihn ja sehr geliebt, weiß ich, durch unsere ganzen Gespräche.
Ja, auch, also. Ne?
All die Jahre. Ich finde das total besonders, wenn man mit einem Menschen irgendwie sein ganzes Leben verbringt. Das ist ja auch eine Seltenheit, dass das klappt.
Ja, aber wissen Sie, spielen ja auch einige Sachen eine Rolle. Mein Mann zum Beispiel hat einen Stiefvater gehabt. Hm. Einen sehr, sehr strengen Stiefvater. Und der fühlte sich nachher, also meine Eltern zuerst, erstmal weil ich ja noch so jung war. Und dann mein Mann Sachse und spielte vieles, was so ein bisschen ablehnend erstmal von meiner Seite, von der Seite meiner Eltern kam. Und dann nachher, wie er aber so ein bisschen, sie ihn haben ein bisschen mehr kennengelernt und so, da besserte sich das alles. Und mein Mann fühlte sich nachher wie zu Hause. Der hat immer gesagt, mein Vater, also er hat nie einen Vater kennengelernt, außer diesen Stiefvater. Und der hat meinen Vater voll als Vater anerkannt. Die sind beide durch die Gegend gezogen, die sind sonntags morgens zum Frühshoppen und was weiß ich. Die haben sich so, so toll verstanden. Mein Vater, der hat immer Skat gespielt, da ist mein Mann mit und so. Also das war so ein gutes Verhältnis nachher.
Ja.
Aber zuerst war das, oh, was willst du mit? Und wir sind gleichaltrig. Mein Mann ist sogar noch 3 Monate jünger gewesen wie ich. Und was willst du mit so einem Jungen und mit so einem Kaffeesachsen und so rüberkam. Mhm. Da wurde uns erst das Leben so ein bisschen schwer gemacht. Ne?
Ja.
Aber dann nachher...
Dann haben sie den Mann ins Herz geschlossen.
Ja, ja, ja. Dann war das nachher alles in Ordnung.
Und für ihn war es ja bestimmt auch total schön, dass er dann erstmals eine richtige Familie hatte,
genau,
die sich um ihn kümmert.
Genau, das hat er auch oft gesagt, ne, dass er dadurch hat erst Familienleben kennengelernt.
Ja.
Tja, so ist das manchmal, das Leben.
So fügt sich alles und alles findet irgendwie seinen Platz.
Ja, auch, ne? Ja, genau. Ganz genau. Und wenn ich jetzt hier so sitze und gucken Sie mal, er lacht mich immer noch an.
Ne? Ja, sieht auch wirklich sehr liebevoll aus.
Ja, er war wirklich ein guter. Das ist nicht übertrieben. Auch die Mädchen, die können nichts sagen von ihrem Vater, dass der mal böse zu ihnen war oder so. Nee, das gab's nicht. Ja, jetzt habe ich Fransen an meinem Mund, so viel geschnattert.
Und wie ich auch am Anfang gesagt habe, Sie haben das so bildhaft beschrieben. Sie haben so eine ganz besondere Art zu erzählen in Bildern, dass man das automatisch vor Augen hat. Ich bin gespannt, ob die anderen Zuhörenden das auch so sehen, aber...
Wenn wir hier schon, wie lange haben wir hier gesessen? 2 Stunden? Nee.
Eine Stunde und 15 Minuten nehmen wir schon auf jeden Fall.
Na, guck mal an.
Schon eine Weile, ne?
Jetzt waren wir fleißig.
Wir waren fleißig, ja. Genau. Ja, danke schön, dass Sie das geteilt haben.
Ja, da brauchen Sie sich nicht bedanken. Wir haben ja uns gut unterhalten.
Ja. Und ich hoffe, wir unterhalten uns auch weiterhin gut.
Wenn wir nochmal eine Thematik finden, die uns
ach, wir
zusagt.
Finden doch immer Gespräche, oder nicht? Manchmal auch über alltägliche Sachen. Ich weiß noch, das ist schon auch viele Monate her, Sie haben mir, da waren Sie noch in dem anderen Zimmer, da haben Sie mir erklärt, wie man Suppe kocht.
Ach ja?
Ja, das wusste ich nicht.
Das gibt's nicht, das weiß ich gar nicht
mehr. Ja, ist wirklich schon eine Weile her. Ich weiß nicht, wie wir darauf überhaupt kamen, aber dann haben Sie mir das erklärt, wie man das macht.
Ich glaube, ich kaputt.